Kennen Sie den Begriff Overchoice? Falls Sie den nicht kennen, dann kennen Sie aber bestimmt das Gefühl, das damit beschrieben wird. Und zwar das Gefühl, einfach zu viele Optionen zu haben, aus denen man auswählen kann. Also zum Beispiel, welchen Podcast soll ich hören? Wohin soll ich in den Urlaub fahren? Soll ich einen Regenschirm mit nach draußen nehmen? Wir haben ganz oft die Qual der Wahl und es ist natürlich verlockend, sich nicht selber zu quälen, sondern jemanden mit unendlicher Geduld und unendlichem Wissen, wie zum Beispiel einen digitalen Assistenten. Google Gemini gibt's da, ChatGPT oder Alexa. Soweit so harmlos, aber wie ist es im größeren Kontext? Was passiert, wenn wir uns von digitalen Assistenten durchs Leben navigieren lassen? Welche gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen hat es zum Beispiel, wenn ich der Empfehlung des Routenplaners folge und, um ein paar Minuten schneller zu sein, durch ein Wohngebiet fahre? Im Moment dienen digitale Assistenten vor allem den individuellen Interessen von NutzerInnen und nicht zu vergessen auch den wirtschaftlichen Interessen von großen Digitalunternehmen. In unserem ÖFIT-Podcast Restart Digital stellen wir heute Ansätze vor, wie es anders gehen könnte, wie digitale Assistenten auch dem Gemeinwohl nützen können, zum Beispiel im Einsatz für die öffentliche Verwaltung. Und wenn Sie sich gerade schon wundern, warum wir heute so anders klingen als sonst, wir sind mit dieser Ausgabe zu Gast bei der Smart Country Convention in Berlin. Das ist also eine Live-Folge von Restart Digital in neuer Umgebung, aber mit vertrauten Stimmen. Und zwar mit mir, Franziska Walser, und mit meinen beiden Co-Hosts, diesmal beide anwesend, und zwar Nicole Opiella, Politologin und stellvertretende Leiterin des Kompetenzzentrums Öffentliche IT, kurz ÖFIT. Hallo Nicole.
Hallo Franziska.
Und Dr. Mike Weber, Trendforscher und ebenfalls stellvertretender Leiter des ÖFIT. Hallo Mike.
Hallo Franziska.
Wie habt ihr euch denn hier aufs Podium durchgeschlagen? Mit Assistenz oder ohne? Hattet ihr vielleicht einen kleinen Routenplaner zum Beispiel zur Hilfe? Also ich bin mit Uber gefahren und ganz eindeutig ist die Route vorgegeben worden von einem Assistenten, weil ich bin in Straßen längs gefahren, da bin ich noch nie längs gefahren.
Ich habe tatsächlich auch einen weit bekannten Kartendienst genutzt, um rauszufinden, zu welcher S-Bahn-Station ich muss, ob Nord oder Süd oder wie auch immer. Das ist schon ganz faszinierend. Also einerseits ist es natürlich eine totale Vereinfachung. Dann mit Entsetzen gesehen, dass ich viel länger brauche, als ich eigentlich geplant hatte. Andererseits sieht man daran schon, wie das Verhalten so ein bisschen lenkt. Ich hatte dann, im Auto hätte ich eine Viertelstunde gebraucht, mit Öffentlichen eine Dreiviertelstunde. Mhm. Alleine diese Angabe
dass
ist ja
dass man das
schon
nebeneinander sieht, ja. Ne? Ist schon ein bisschen nudging, ja. Genau. Und du, Nicole?
Ja, ich bin, habe ja auch eine etwas weitere Anreise gehabt und bis hierher dann auch mit Navigationsassistent durchgeschlagen. Hier in den Hallen hätte ich mir tatsächlich auch noch eine Indoor-Navigation ein bisschen gewünscht. Aber wir haben es gefunden und sind hier. Das ist ja schon mal gut.
Ich habe so ein bisschen geguckt bei der Vorbereitung, also wo ich virtuelle Assistenten nutze. Ich habe zum Beispiel eine Smartwatch, die sagt immer, steh auf, wenn ich zu lange am Schreibtisch sitze. Oder ich habe ein Textprogramm, das schlägt mir dann elegantere Formulierungen vor, die kann ich nehmen oder kann ich nicht nehmen. Das sind ja jetzt sehr spezialisierte und total einfache Anwendungen. Im Prinzip auch dieses Kartenzeug, über das wir gerade geredet haben. Aber der Trend geht ja in Richtung universelle Assistenzsysteme und die können natürlich dann vorstellbar noch viel mehr. Ne? Was denn zum Beispiel?
Genau, also du hast es ja schon erwähnt, wir haben Assistenten in den verschiedensten Bereichen. Da kann es darum gehen, dass ich mir auf meine Gesundheit achten möchte. Wie schlafe ich? Wie viel bewege ich mich? Wie ist mein Medienkonsum? Dann haben wir welche, die uns eher bei Navigation helfen, aber auch in anderen Bereichen. Und die Assistenten basieren ja auf sehr großen Datenmengen und da gibt's natürlich schon die Tendenz zu sagen, ja gut, vielleicht weitet man das jetzt noch aus und versucht in angrenzende Geschäftsfelder sozusagen vorzustoßen. Also genau, wenn ich jetzt bei Gesundheit bleibe, dann kann ich da vielleicht auch noch Wohlbefinden oder Sport oder andere Sachen einfach mit integrieren, dass ich dann auch meine Fitnessscores teilen kann. Und dass es quasi immer so ein bisschen größer wird, immer ein bisschen wächst, um noch mehr Nutzen zu bieten, für die Nutzenden natürlich in meiner App, aber auch natürlich neue Kunden zu erschließen. Denn die Assistenten, die wir nutzen, in den meisten Fällen sind die natürlich profitgetrieben und von Unternehmen und die haben natürlich ein Interesse daran, ihre Kundenbasis ständig zu erweitern.
Genau, es gibt im Prinzip zwei Profitierende, also der Mensch, der sich's einfach machen will im Leben und dann das Unternehmen, was eine Dienstleistung bereitstellt, aber das natürlich auch nicht aus reinem irgendwie nicht selbstlos und uneigennützig tut, sondern was ist sozusagen der Gegendeal? Also warum gibt's diese Systeme und wir können sie nutzen? Also was haben die Unternehmen davon, meine ich?
Die Unternehmen haben natürlich immer mehr Daten zur Verfügung über die Nutzenden. Wie verhalten sie sich? Wann stehen sie morgens auf? An welchen Orten halten sie sich auf? Wofür interessieren sie sich? Also da können immer mehr Daten genutzt werden, um dann natürlich weitere Angebote drauf zu bauen. Ob das jetzt Werbung ist oder ja, dass ich eben die Profile der Nutzenden ständig erweitern kann. Und da haben wir natürlich irgendwie auch vielleicht schon so einen ersten Konflikt. Ich nutze das Ganze natürlich, weil ich da für mich als Nutzer irgendein ein Benefit drin sehe, dass ich irgendwo schneller bin, dass ich das Gefühl habe, ich achte mehr auf meine Gesundheit. Das Unternehmen hat ja natürlich ganz andere Interessen, nämlich eher Gewinnmaximierung. Also da haben wir schon so eine erste Konfliktlinie. Und was wir ganz spannend finden, was eigentlich bisher noch wenig beachtet wird, ist, was ist eigentlich mit gesellschaftlichen Aspekten?
Also das wäre ja noch was Drittes, ne?
Genau. Also da haben wir ja noch so eine weitere Konfliktlinie eigentlich. Das steht einerseits vielleicht diesem Profitinteresse entgegen, aber andererseits vielleicht auch meinem Individualinteresse. Du hattest in deiner Intro das schon so ein bisschen gesagt. Also ich möchte vielleicht möglichst schnell von A nach B kommen. Und das wollen vielleicht auch alle individuell natürlich. Aber was passiert denn, wenn dann plötzlich alle durch so ein Wohngebiet durchfahren? Das war ja eigentlich nicht so intendiert. Eigentlich stadtplanerisch oder von der Verkehrsleitung her möchte man natürlich lieber, dass die Leute die Ausfallstraßen, die Umgehungsstraßen rundherum nutzen, dass der Verkehr eher aus Wohngebieten rausgedrängt wird, damit man da weniger Lärm hat, weniger Luftverschmutzung, eine geringere Unfallgefahr. Ja. Und da hat man eben dann diese verschiedensten Konfliktlinien und das finden wir ganz spannend, einfach mal darüber nachzudenken, ob digitale Assistenten nicht auch genutzt werden könnten, um das Gemeinwohl eher zu fördern.
Ja, sehr spannend. Da müssen wir auch nachher nochmal drüber reden, wie man die Leute dann dazu kriegt, das zu nutzen, weil möglicherweise, genau, ist eben mein Eigeninteresse nicht das Gemeinwohlinteresse, zumindest nicht kurzfristig, langfristig dann vielleicht ja schon.
Genau, und wie kann auch die Motivation dann aufrechterhalten werden?
Genau.
Und wenn ich jetzt sage, okay, das dient jetzt gar nicht mehr primär meinem Interesse nur, sondern da sind einfach auch noch andere Belange und dadurch steht mein Interesse nicht mehr so stark im Vordergrund, wie es vielleicht mal war.
Ja, jetzt gibt's ja digitale Assistenten nicht erst seit gestern und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da schon ein paar Anwendungen gibt, wie das genutzt wird im Kontext von öffentlichen Verwaltungen oder Smart Cities oder sowas. Habt ihr da ein Beispiel? Also wird das schon genutzt?
Das, was man jetzt beobachten kann, ist, dass diese Assistenten, Nicole hat es ja eben beschrieben, aus der Perspektive des Unternehmens heraus, aber auch aus einer technischen Perspektive, ja immer mächtiger werden, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen uns diese Informationen bereitstellen können. Und da ist natürlich im Bereich Smart City, im Bereich gemeinsame Ressourcennutzung, gibt es in der Tat schon Anwendungen, die das dann ausnutzen. Aber das Spannende ist halt, dass es immer umfassender wird.
Yeah. Also
gar nicht so sehr auf die einzelne Anwendung, sondern diese Entscheidungsunterstützung oder diese Entlastung von Entscheidungssituationen, da spielt immer größere Rolle dabei.
Ja, und möglicherweise auch, also das ist ja auch ein Spektrum von, leg der mir nur nahe, nimm mal das Auto und oder nimm die öffentlichen Verkehrsmittel oder entscheidet das für mich, weil es einfach eine Anwendung ist, die einfach schon Vorentscheidungen trifft, ne? Was natürlich auch bequem sein kann, aber natürlich auch eine Form von Selbstwirksamkeit wegnimmt dann.
Das ist ja ein Phänomen, das wir bei ganz vielen Sachen, auch bei anderen entscheidungsunterstützenden Systemen oder bei anderen Nudging-Systemen haben. Die Frage, inwieweit das einfach nur eine zusätzliche Information ist oder inwieweit das handlungsleitend wird. Und genau darauf, das ist dann die zweite eher technische Neuerung in dem Geschäft, genau darauf zielen die ja ab. Also es ist ja ganz gezielt Entscheidungsentlastung zu fördern und ganz gezielt handlungsleitend zu sein. Das zeichnet sie ja gerade aus.
Yeah.
Und je besser sie das können, desto mehr übernehmen sie die faktische Entscheidung. Ja.
Also ich nutze sie ja gerade, weil die Informationsflut oder die Datenflut so groß ist und das einfach unglaublich schwierig ist für mich dann zu erkennen, was ist denn jetzt vielleicht die beste. Ich möchte schon verschiedene Handlungsoptionen dann haben. Also jemand hat das für mich schon einmal runtergebrochen auf verschiedene Alternativen. Aber das heißt, das ist natürlich nur ein Ausschnitt der Realität. Da fehlen natürlich ganz viele Aspekte. Das ist ganz begrenzt nur, was mir da angezeigt wird. Und manche Alternativen sehe ich dann vielleicht auch einfach nicht und nehme sie dann auch nicht wahr.
Mhm.
Also das ist quasi zweierlei, genau. Auf der einen Seite, dass es handlungsleitend wirkt, aber eben auch meine Wahrnehmung leitet. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, wenn ich eine Freundin in Frankfurt besuche und dann zu ihr nach Hause navigieren möchte, dann stehe ich dann manchmal und denke, ja, das kann doch gar nicht sein, dass ich da so lange mit der S-Bahn brauche. Das ist doch gar nicht so weit weg. Was daran liegt, dass nämlich die U-Bahn-Verbindung nicht angezeigt wird, weil die Daten nicht zur Verfügung stehen.
Also auf den Schnittstellen. Dem großen öffentlichen Kartenanbieter, in den wir alle reinschauen.
Genau, das ist ein anderer Anbieter und die Daten werden nicht offen zur Verfügung gestellt. Mhm. Und wenn ich nicht weiß, dass es eine U-Bahn-Verbindung gibt, dann nehme ich halt die S-Bahn und bin sehr lange unterwegs, weil das dann überhaupt nicht in meiner Wahrnehmung ist, dass es da eine Alternative gäbe.
Ja.
Also es beschränkt auch, wie wir die Welt wahrnehmen und natürlich auch, wie wir uns darin verhalten. Und du hattest diese kleinen Beispiele genannt, da werden Textvorschläge gemacht oder steh doch mal auf vom Schreibtisch und so weiter. Und das Phänomen, was wir beobachten, ist ja, dass man häufig diesen Empfehlungen dann folgt. Das wird dann ja Automation Bias genannt, dass man, ja, das ist eine maschinelle Entscheidung.
Die wird schon wissen, was sie tut.
Genau, da liegen so viele Daten dahinter und schlaue Algorithmen. Und dann übernehme ich das halt.
Ja. Aber können wir noch einmal vielleicht dieses zugrunde liegende Prinzip fassen? Also ich fand es bei der Vorbereitung total verwirrend. Also was ist eine digitale Assistenz? Das kann in meiner Smartwatch drin sein, im Smart Speaker drin sein. Das kann Empfehlungsalgorithmus beim Online-Shopping sein. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Und ich hatte dann so einen Aha-Moment in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist eine Art, die Welt für mich vorzusortieren. Also in diesem White Paper, was ja die Grundlage ist heute für den Podcast, da heißt's vorausschauende, datenbasierte Ratgeber. Also können wir es noch einmal so runterbrechen? Also Daten müssen da sein, möglichst viele. Es sind auch immer mehr Daten da. Und dann in einem zweiten Schritt passiert eine Filterung, kann man das so sagen?
Ja und nein. Also natürlich passiert eine Filterung alleine über die Datenverfügbarkeit, das ist mein Beispiel. Mhm. Aber natürlich auch über eine, ich sag mal, zentrale Relevanzeinschätzung. Also natürlich kann ich nicht alle Daten dieser Welt für mein Navigationsproblem einsetzen, sondern dann nehme ich dann halt die naheliegende Daten, im Bestfall noch Verkehrsdaten dazu, damit ich dann gleichzeitig die Verzögerung mit einbauen kann. Das ist dann ja schon der Prozess der Kontextualisierung.
Ja.
Also ich habe diese Daten und mache daraus etwas.
Welche Daten
in einem
sind relevant?
Kontext für ein bestimmtes Ziel. Diese Auswahl ist dann auch wieder selektiv und dann kommt die eigentlich Entscheidungsunterstützung obendrauf, also der Algorithmus, wenn man so will, der dann ja auch auf irgendwas optimiert sein kann. Mhm. Auf kurze Fahrzeiten.
Oder schöne Aussicht oder wenig Benzinverbrauch. Oder das würde man dann mitgeben, sozusagen in dem Schritt, ne? Und dann am Ende kommt eben eine mehr oder weniger entschiedene Entscheidung raus. Sprachausgabe oder in verschiedener Form kann die dann erfolgen.
Genau, das Gerät ist ja mittlerweile vollkommen unabhängig davon. Ich kann, wie du schon sagst, eine Uhr sein. Früher, als wir angefangen haben, uns mit solchen Konzepten auseinanderzusetzen, das ist ja auch alles nicht so wahnsinnig neu. Da sind wir noch von der Smart City ausgegangen, dass das quasi den digitalen Rahmen gibt, der uns dann lenken wird. Das haben wir jetzt eher körpernah. Mhm. Geräte wandern wieder zu den einzelnen Personen hin. Aber ob das jetzt eine Uhr oder ein Telefon oder ein Kopfhörer oder was auch immer ist, das ist relativ wurscht.
Aber es ist interessant, also damals war das mehr gedacht im Sinne von digitalen Hinweistafeln, die dann Hinweise geben. Das war mal der Grund, so hat man sich das vorgestellt. Ich finde es nämlich immer ganz interessant, wie man so am Anfang von der Technik sich vorstellt, wie es sein könnte und dann wird es am Ende ganz anders genutzt.
Also so richtig die Fantasie beflügelt haben damals auch ein schon häufig nicht genanntes großes Unternehmen mit der Brillentechnologie.
Aha.
Und dann als Augmented Reality, dass man da dann die Hinweise und Informationen eingespielt kriegt.
Ja.
Und dann.
Ja.
Aber das, wie wir mittlerweile wissen, hat sich nicht so durchgesetzt.
Mhm. Genau, und wir machen es einfach mit den Geräten, die wir halt nutzen, auch zum Kommunizieren und so. Und wenn man sagen würde, wir wollen Gemeinnützigkeit irgendwo in diesen Schritten, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, reingeben, was ist dann der entscheidende Schritt? Also die Datengrundlage oder die Vorfilterung oder der Spin, den man denen dann mitgibt, also welchen Nutzen soll es haben, wo setzt man da an?
Also ich glaube, der allererste und entscheidende Schritt ist, bei der Konzeption dieser Assistenten die Möglichkeit zu geben, andere Aspekte außer die, die wir schon besprochen haben, mit aufzunehmen. Also das bedeutet, ko-kreative Entwicklung oder Offenheit der Systeme sind zwei unterschiedliche Wege, um das zu erleichtern. ich hätte beinahe gesagt gewährleisten, aber das zu erleichtern,
yeah,
dass man auch andere Interessen, auch, man könnte sich ja auch einen Assistenten vorstellen, der genauso funktioniert wie heute und dann schiebe ich einen anderen Layer oder einen anderen Algorithmus drüber und dann liefert er mir ganz anders optimierte Ergebnisse.
Ja. Yeah.
Also dementsprechend das gemeinsame Tun und die Offenheit der Systeme, das sind die zwei Grundvoraussetzungen.
Okay. Und dann bräuchte man aber ja, müsste man sich dann irgendwie einigen auf so ein Werteset, so eine Wertegrundausstattung? Also was ist denn Gemeinwohl? Das ist ja so ein Begriff, den man so schnell dahin sagt und dann wird's schwer, ne?
Die Frage haben wir befürchtet. In der Tat, es ist sehr schwer abgrenzbar. Ich glaube, man kann ein paar Sachen ganz gut sagen. Also das eine ist Verfahrensaspekte. Juristinnen und Juristen würden von formaler Gerechtigkeit reden, also das formale Recht und gegenüber dem materiellen Recht. Also man braucht ein Verfahren, um es gemeinsam aushandeln zu können, was denn Gemeinwohlorientierung ist. Und das Zweite ist, glaube ich, es gibt schon ein Grundset an Werten, die wir, glaube ich, alle teilen.
Mhm.
Also nicht gewaltsam zu werden oder die Umwelt zu schonen oder sowas in der Richtung. So ein Basiskanon, auf den man sich einigen kann.
Ja, sowas wie Barrierefreiheit vielleicht auch.
Sicherlich
zum Beispiel.
Auch, ja. Ganz wichtiges Thema in dem Kontext.
Okay. Ja, also Inklusion und Teilhabe, aber auch beispielsweise die digitale Souveränität der Nutzenden auch zu unterstützen. Also im Sinne von, wo gehen meine Daten hin zum Beispiel?
Genau, auch, ja, wir haben ja schon gesagt, also im Sinne der Profitorientierung sind diese nutzenden Daten und diese vielen nutzenden Daten, die durch die Nutzung von Assistenten entstehen, ja ganz besonders interessant. Und dass ich da eben erstmal transparent mache, was für Daten erhebe ich, für welche Zwecke, eigentlich so das Einmaleins des Datenschutzes. Aber dass ich eben auch Möglichkeiten habe, das irgendwie zu konfigurieren und einzustellen. Und ein weiterer Aspekt, dass diese Assistenten möglichst auch eher handlungserweiternd wirken sollten, statt meine Handlungsmöglichkeiten sehr eng zu begrenzen. Also du hattest ja schon verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten gesagt. Habe ich jetzt nur die schnellste Route oder kann ich da auch noch andere Parameter vielleicht einstellen, die mir wichtig sind, etc.? Also habe ich da Möglichkeiten, meinen Handlungsspielraum selber auch ein bisschen abzustecken oder nicht? Auch Transportmöglichkeiten. Wir bleiben immer so oft bei diesen Navigationsassistenten.
Das ist so,
weil die so ein schönes Beispiel einfach sind, weil man da vieles dran veranschaulichen kann. Aber welche Transportmöglichkeiten werden mir da überhaupt angeboten? Also das ist auch immer ganz spannend, auch in unserem Haushalt, wenn wir dann vergleichen, ja, wie fahren wir denn? Und dann sage ich, ja, guck mal, also mit dem Fahrrad brauchen wir fast gar nicht länger. Aber eine Fahrradrouten sind gar nicht in allen Navigationsassistenten ja enthalten als Alternative. Dann wird mir das gar nicht sichtbar. Und da gibt's ja auch, ja, es gibt ja auch andere Aspekte, die man da berücksichtigen könnte. Nachhaltigkeitsaspekte beispielsweise. Oder eben auch, genau, dass man vielleicht schaut, wie ist denn die Verkehrsauslastung und versucht das ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen und eben nicht nur auf das Individuum, sondern auch so ein bisschen die Gesamtsicht einfach da auch mit berücksichtigt in der Planung, in dem Assistenten selbst.
Yeah. Und ich habe mich aber dann gefragt, also ist nicht, wenn man sagt, wir wollen da so einen Gemeinwohlansatz haben, ist es nicht auch ein Stück weit wieder bevormunden? Oder inwieweit wollen die Leute das auch? Ne? Also wollen die wirklich einen Assistenten, bleiben wir beim Beispiel Verkehr, wo sie nochmal eine Auswahl treffen können zwischen, ja, ich will die gemeinwohlorientierte Route oder ich will sie nicht oder irgendwie.
Ja, aber einfach, wenn man Optionen hat, deswegen meinte ich, diese Handlungsmöglichkeiten erweitern. Ich kann ja einfach in den Assistenten auch beides nebeneinander stellen und da kann ich als Nutzer sagen, nee, aber genau, heute bin ich spät dran.
Heute mal
da will ich auf jeden Fall die schnellste Route haben. Oder ich sehe dann, ja, okay, aber die Route hat andere Vorteile, aus welchen Gründen auch immer. Und warum nicht? Dann fahre ich doch die heute. Und dann kann ich ja, wenn ich dann darüber informiert bin, dann kann ich auch eine mündige Entscheidung treffen. Wenn wir wieder bei einem großen Navigationsanbieter bleiben wollen, da sehe ich ja, was ist denn vielleicht die schnellste Route und welche Route spart vielleicht Benzin? So wird das dann ja angegeben. Mhm. Aber gleichzeitig ja auch CO2 beispielsweise.
Ja.
Was ich dann auch spannend finde, warum das so benannt wird und nicht anders benannt wird. Und
du meinst, warum da Benzin steht und nicht CO2?
Genau.
Ja.
ob das dann vielleicht doch, ob die Individualinteressen dann da doch ein bisschen stärker.
Der Geldbeutel.
Genau, dass man eher an den Geldbeutel denkt und nicht so sehr an das Klima oder das mehr zieht. Fände ich mal ganz spannend, ob das tatsächlich der Grund ist, warum das da so gekennzeichnet wird.
Mir schwer noch zwei Sachen im Kopf. Das eine ist, wir gehen immer so die ganze Zeit davon aus, dass Individual- und Gemeinwohl- und Profitinteressen oder kann ja andere Unternehmensinteressen sein, sich immer widersprechen müssen. Das muss ja gar nicht so sein. Wenn man in die Frühzeit der Navigationssysteme denkt, die waren ja auch nur optimiert auf schnell vorankommen, die dann dazu geführt haben, dass immer ein Stau da war, die Entlastungsstrecken völlig überfüllt waren.
Mhm. Also weil alle dasselbe gemacht haben, genau, sozusagen. Mhm. Ne?
Mit dem Versuch, individuell zu optimieren, dann halt sowohl individuell als auch für die Gemeinschaft zu einem schlechten Ergebnis gekommen sind. Da sieht man, dass man auf der richtigen Datenbasis, das ist die Grundvoraussetzung, in dem Fall Verkehrsdaten natürlich, also erstmal die Datenbasis schaffen muss, um diese Variabilität in den Zielrichtungen überhaupt schaffen zu können oder auch um sinnvolle Optimierungen möglich zu machen. Also das Wheelmap-Beispiel, was dabei ist. Also wenn ich
da geht es um barrierefreien Zugang von Raul Krauthausen, ne? Also genau, unter anderem mehr.
Genau. Also das ist zum Beispiel ein Layer, der ganz klar, wenn ich den brauche, dann komme ich ohne den, kriege ich überhaupt kein sinnvolles Ergebnis.
Ja.
Erste Sinn. Dann sind wir doch wieder bei Navigation.
Und das ist ein Layer, den könnte ich über andere Kartenanbieter drüberlegen. Das wäre sozusagen, weil die Frage ist ja, ne, die Leute haben gewohnte Nutzer, Routen, die sie längst gehen, Apps, die sie installiert haben. Und die Frage ist ja, wie käme man da überhaupt ran? Ne?
Ja,
also in diese Nutzungsroutinen rein.
Ist ja letztlich ein Layer von OpenStreetMap, kann man da ja auch wunderbar benutzen. Nur halt, wenn ich ausnahmsweise mal mit dem Kinderwagen unterwegs bin, dann kenne ich das vielleicht nicht und dann
habe ich dasselbe Interesse,
nicht
aber weiß nicht davon.
Naja. Hm. Die Interessen können divergieren, die divergieren sicherlich auch punktuell, aber es ist nicht immer ein Widerspruch, sondern insgesamt habe ich ja auch was davon, wenn, sonst bin ich doch wieder bei Verkehrsflüssen, wenn die Verkehrsflüsse in der Stadt insgesamt optimiert werden, habe ich da ja spätestens, also kurz-langfristig gesagt, spätestens am nächsten Tag ja auch was von, wenn der Verkehr insgesamt besser fließt.
Ja. Das klingt jetzt total einleuchtend. Das klingt so einleuchtend, dass ich mir denke, das müssen doch schon Leute machen. Also gut, diese Wheelmap gibt's schon. Aber gibt's denn, ich weiß nicht, Städte zum Beispiel, die solche Ansätze schon fahren? Also die so einen, weiß ich nicht, urbanen Assistenten haben, der so Gemeinwohlansätze berücksichtigt?
Jetzt fällt mir wieder nur Navigation ein.
Ja, weil es
ist für Städte auch sehr naheliegend, natürlich.
Ein Beispiel, das wir auch in dem White Paper haben, was natürlich schon so ein bisschen zurückliegt, war ja, da geht es aber mehr darum, wie kann ich die Daten von solchen Assistenten vielleicht auch nutzen als Verwaltung oder für gemeinwohlorientierte Zwecke. Und da war die Corona-Warn-App und darauf basierend die Möglichkeiten von Datenspenden. Mhm. War ein Beispiel, wie gesagt, schon ein bisschen her, aber ganz spannend, dass da ja einfach Leute bereitwillig ihre Daten zur Verfügung gestellt haben, auch ganz regelmäßig, um dann einfach der Wissenschaft zu ermöglichen, dieses ganze Infektionsgeschehen und wo tut sich da was und was sind vielleicht auch Faktoren, die eine Rolle spielen, auf einer ganz großen Datenbasis auch analysieren zu können. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, dass natürlich im Sinne des Gemeinwohls oder speziell für die öffentliche Verwaltung auch diese ganzen Daten natürlich auch interessant sein können.
Ja.
Nicht nur für die Unternehmen, die dann irgendwelche Geschäftsmodelle auf dieser Basis entwickeln oder anbieten, sondern eben auch für die öffentliche Verwaltung selbst im Sinne von Stadtplanung, Verkehrsplanung, aber auch zur Förderung der öffentlichen Gesundheit oder auch im Bereich Katastrophenschutz. Also da kann man sich verschiedenste Szenarien vorstellen, für die solche Daten auch sehr wertvoll sein können.
Ja.
Und da könnte man natürlich überlegen, ja, wäre das nicht Win-Win, wenn öffentliche Verwaltung und solche Anbieter von digitalen Assistenten sich mehr austauschen würden, stärker zusammenarbeiten würden? Einfach weil die öffentliche Verwaltung hat sehr, sehr viele Daten, die in vielen Fällen noch nicht so zur Verfügung stehen oder noch nicht so genutzt werden oder auch werden können. Und auf der anderen Seite können diese Daten aber auch ganz wertvoll sein für die öffentliche Verwaltung, um ja Herausforderungen, die wir einfach haben, gesellschaftlich besser adressieren zu können.
Und da ist Katastrophenschutz ein wunderbares Beispiel.
Ja.
Du lässt sie auch so schlecht trainieren und dann kann man vielleicht mit diesen Daten, jetzt bin ich wieder bei Navigation, aber bei Fluchtwegen zum Beispiel,
Ja, jetzt erklär mal genau, wie das funktioniert. Ich stehe da gerade auf dem Schlauch. Wie würde es funktionieren im Fall von Katastrophenschutz?
Naja, wenn ich irgendetwas, irgendein Naturereignis oder sonst irgendwas im Brand oder sowas habe und einfach nur ganz schnell ganz viele Leute irgendwo rauskriegen muss, zum Beispiel, dann haben wir ja häufig immer das Problem, also klar, Fluchthinweisschilder oder sonst irgendwas, wenn es ein Veranstaltungsort ist, aber dann haben wir ja häufig das Problem, dass man diese Personen ganz gezielt steuern müsste. Das ist ein klassischer Fall von Entscheidungsunterstützung. Mhm. Also geh jetzt links rum und nicht rechts, weil links stehen die Leute schon in der Schlange und rechts ist noch alles frei. Und das wäre ein wunderbares Anwendungsfeld für einen öffentlich relevant, höchst relevanten digitalen Assistenten.
Wo man Standortdaten hätte möglich und dann damit irgendwie sehr gut den Leuten helfen könnte. Immer
Genau, dass man auch wüsste, wo halten sich Personen überhaupt auf oder wo planen sie vielleicht sich aufzuhalten und gibt es da, keine Ahnung, Unwetterwarnungen, die für sie relevant sein könnten oder letztlich auch, wo sind vielleicht Personen, die noch gerettet werden müssen?
Ja.
Also da in dem Umfeld kann man sich, glaube ich, ganz vieles denken, bei denen solche Daten, die Anbieter von digitalen Assistenten haben, nützlich sein könnten.
Ich habe einen Begriff noch mitgenommen aus diesem White Paper. Das heißt physische Filterblasen. Also wir kennen ja dieses Phänomen der Filterblasen, dass eben Social-Media-Algorithmen uns immer mehr Beiträge reinspülen in die Timeline von Dingen, die uns eh schon interessieren. Und interessanterweise kann es sowas auch geben, wenn ich zum Beispiel in der Stadt unterwegs bin und ich denke, ach, ich würde jetzt gern was essen oder ich bin neu in der Stadt, wo ist denn hier was los? Und da gibt's jetzt zum Beispiel so eine Funktion, die einem Center of Interest vorschlägt und das in einem, im Zweifelsfall ist es ein Einkaufszentrum. Das finde ich auch einen interessanten, also es geht noch mal ein bisschen weiter als diese Verkehrsthematik, über die wir gesprochen haben, ne? Weil es ja da reingeht, wie bewegen wir uns überhaupt in der Stadt? Wie werden wir da geleitet? Und das könnte man sich ja gemeinwohlorientiert auch ganz anders vorstellen.
Wir haben den Gedanken ja versucht, mit dem Vorwort so ein bisschen aufzugreifen. Das sind Individualtouristen, die sich dann alle immer wieder treffen und in immer gleichen
Orten.
Auf den
ganz geheimen Stränden.
Genau. Geheimtipp. Jetzt ganz große Geheimtipps für diesen Reiseführer. Und so ein bisschen ist es da mit diesem Zentrum ja eigentlich, da wo man hingehen soll, da wo was los ist, ist es natürlich auch. Da hat man immer das Risiko, dass diese Dinger interessengeleitet sind. Also
wirtschaftliche Interessen geleitet. Ne? Da schalten ja Leute letztendlich Anzeigen in zum Beispiel Google Maps.
Zum Beispiel, das wäre ein Indikator, der man zugrunde liegt, wer hat die meisten Anzeigen geschaltet und da haben wir dann das Stadtzentrum hin. Ein Aspekt, den wir ja auch noch nicht so sehr hatten, ist diese Personalisierung des Ganzen. Mhm. Also sprich, wenn ich immer zum Italiener gehe, um in einem Beispiel zu bleiben, dann werde ich wahrscheinlich durch meinen Assistenten nicht dazu gebracht, jetzt asiatisch essen zu gehen, sondern ich bleibe in meiner
Filterblase auf eine Art, ne? Meiner Essensfilterblase.
Genau. Die dann halt nochmal darüber hinausgeht, was ich in Social Media und sowas erlebe.
Ja.
Genau, oder Veranstaltungen, die ich in der Vergangenheit besucht habe, wenn die wieder anstehen, dass ich darauf hingewiesen werde und das ist irgendwie, natürlich ist das irgendwie nett, aber es ist ja auch schade, wenn ich dann immer nur wieder mehr von dem Gleichen mache, was ich in der Vergangenheit auch schon gemacht habe. Also da irgendwie dann auch gar nicht mehr so richtig rauskomme.
Ja. Und dann wäre der Gemeinwohlansatz, ich weiß nicht, könnte das dann sowas sein wie, guck mal, hier ist eine öffentliche Bibliothek, da musst du nichts zahlen, da könntest du hingehen? Oder also wie könnten diese Filterblasen aufgebrochen werden im Sinne des Gemeinwohls? So.
Also das Beispiel ist schon gar nicht schlecht, dass man eben auch alternative Angebote und gerade auch Angebote, wo irgendwie Gemeinschaft, Nachbarschaftshilfe oder auch andere Aspekte, wo es staatliche Unterstützungsangebote gibt etc., auch enthalten sind und auch sichtbar sind. Mhm. Denn das ist ja gerade die Sache im Sinne der, ich reduziere Komplexität, werden ja ganz viele Daten und Informationen einfach komplett ausgeblendet und dass man eben solche Angebote aber wieder sichtbar macht. Das heißt ja nicht, dass ich die nutze oder dass ich die brauche, aber ich weiß, dass sie da sind, weil sie eben sichtbar sind, weil sie nicht einfach unter den Tisch gefallen sind, wie das ja häufig dann der Fall ist in solchen Assistenten.
Ja. Ja, ist eigentlich ein interessanter Gedanke, ne? Oder dass man sagt, okay, du hast heute Abend Zeit, geh zu diesem Konzert oder geh doch mal ins Nachbarschaftshaus, die haben den Reparierstammtisch oder sowas, ne? Also einfach es geht um eine Gleichwertigkeit im Prinzip von solchen Angeboten, die halt auch nicht kommerziell sind.
Genau, und da ist ja genau die Krux. Jetzt haben wir da so einen Assistenten, der mir meine Entscheidung vorbereiten soll. Und jetzt sagen wir, so soll er aber auch nicht vorbereiten. Und so sehr soll er meine eigenen Interessen auch nicht berücksichtigen. Hm. Genau da ist die Krux. Und da ist dann halt die Frage der Offenheit, die Frage der, was wird aufgenommen? Mhm. Was kann ich für Einstellungsmöglichkeiten? Wir haben auch noch drüber gesprochen. Auch ein klassisches Thema in jeder IT-Anwendung. Was sind die Default-Einstellungen? Also werde ich per Default, werde ich zur Bücherei geleitet oder halt eben zum Einkaufszentrum.
Ja, also kann ich zum Beispiel einen Haken setzen bei, ich habe gar kein Geld und außerdem brauche ich barrierefrei. Was mache ich jetzt sozusagen? Ja, also ja, das klingt, aber ist ja für viele Leute die Realität auch, ne? Also
das auf jeden Fall, aber auch noch einen Schritt vorher. Was ist, bevor ich den ersten Haken gesetzt habe? Wo werde ich da hingeleitet? Das ist ja auch eine wichtige Frage.
Hm. Ja. Okay, aber wie kann man das denn umsetzen? Also welche Rolle könnte auch vielleicht die öffentliche Verwaltung dabei spielen, die ja einfach groß ist und auch einen Impact hat, diesen Gemeinwohlansatz bei digitalen Assistenten selbstverständlicher zu machen, mehr durchzusetzen?
Jetzt können wir wunderbar auf eine Frage von eben, die ich noch erst halb beantwortet habe, zurückkommen. Natürlich auf allen drei Ebenen, also bei den Daten. Und auch bei der Datenschaffung, das ist so eine Köln, hast du eben auch schon gesagt.
Mhm. Ja.
Also bei den Daten, bei der Verengung, bei der Kontextualisierung und bei den Vorentscheidungsalgorithmen auf allen drei Ebenen. Die Datenebene ist noch, soll man sagen, relativ zugänglich, öffentliche Daten zugänglich machen.
Genau, haben wir auch ganz oft im Podcast schon gehabt, ne, als Thema, ja.
Genau. Das ist ja das Schöne bei dem Thema. Man entdeckt viele Themen, die man schon mal hatte, jetzt konzentriert auf eine Fragestellung, auf ein immer bedeutsamer werdendes Phänomen.
Ja, aber darüber eben auch hinaus.
Ja, manchmal weiter, nur ganz kurz bei den Daten natürlich andersrum, dann natürlich auch die Daten möglichst der Unternehmen in irgendeiner Form für andere Unternehmen, für Initiativen, für zivilgesellschaftliche Organisationen zugänglich machen in irgendeiner Form. Das ist auf diesem Datenlayer, will ich es mal nennen, der entscheidende Punkt.
Ja.
Glaube ich.
Genau, und dann gibt es natürlich auch noch ein paar weitere Aspekte, oder wenn man das weiterdenken möchte, dass das natürlich auch die Möglichkeit gibt, Anreize zu schaffen, über Förderprogramme beispielsweise oder über Siegel, die man schaffen könnte, dass eben Gemeinwohlaspekte auch stärker berücksichtigt werden oder dass es erstmal einen Rahmen dafür gibt, wie kann ich überhaupt Gemeinwohlaspekte stärker berücksichtigen? Wie kann ich das stärker integrieren? Ja, die Forschung mehr zu fördern, dass es Kriterien gibt, Fairness-Metriken beispielsweise. Ich will jetzt nicht zu tief in das Thema reingehen. Ich glaube, das sprengt den Rahmen so ein bisschen. Also, dass man erstmal dafür sorgt, dass es einen Rahmen dafür gibt und das auch in Förderprogrammen berücksichtigt und vielleicht auch sowas schafft wie Siegel, an denen man sich dann orientieren kann und dann weiß, aha, das ist nicht nur auf Profit maximiert jetzt diese Anwendung, sondern die berücksichtigt auch andere Aspekte und dann kommt die mir und meinen Interessen ja vielleicht ein bisschen mehr entgegen.
Ja, also das eine wäre mehr mit Blick auf die Entwicklung, also die Förderprogramme und die Standards, und das andere wäre dann mehr mit Blick auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass die eben einfach transparent gucken können, okay, in dem digitalen Assistenten ist Gemeinwohl drin und in dem nicht, oder? Ich mache das immer so einfach hier, aber
ja, das wäre super.
Ja, natürlich. Also so ein Siegel würde ja zumindest mal dafür sprechen, dass es eine Chance gibt, dass Gemeinwohl drin steckt. Den Aspekt darf man natürlich auch nicht vergessen. Du hast eben gefragt, was ist Gemeinwohl? Das ist ja immer etwas schwierig zu fassen. Mhm. Also sprich, man braucht immer auch die Verfahrensseite, die dann zum Beispiel, also wenn wir beim Tourismus bleiben, kann ich mir das hervorragend vorstellen, dass eine Gemeinschaft darüber diskutiert, was wollen wir denn unseren Gästen zeigen in der Stadt? Ist das jetzt das Einkaufszentrum? Ist das die Bibliothek oder die alte Kirche? Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit, dass man sich dann von Einheimischen leiten lässt in seinem
Tourismus. Ja, ist eigentlich ein interessanter Gedanke, ne? Dann setzen sich alle in Berlin mal hin und sagen, die sollen auch mal alle nach Moabit gehen und nicht immer nur nach Kreuzköln, die Touristen.
Zum Beispiel. Ja. Also im Wedding kenne ich einige schöne.
Okay. Vielleicht blicken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Also was sind denn so Treiber? Also wir haben jetzt diesen Status quo mit vielen Sensoren. Wir haben die Smart Speaker, die Entwicklung in der KI. Also mir fällt es immer schwer, mir außerhalb des Status quo vorzustellen, wohin könnte das noch gehen mit den digitalen Assistenten und wo könnten dann auch die Möglichkeiten liegen, ne? Also damit einhergehend. Was sind denn so die nächsten großen Schritte, würdet ihr sagen? Also diese Verschmelzung im Prinzip von verschiedenen Anwendungen zusammen zu so einem All-Inclusive-Assistenten, der einem dann bei allem hilft, bei der Verkehrsführung und beim nicht zu lange sitzen und bei allem, oder?
Die zwei Entwicklungen kann man ja jetzt schon beobachten. Das eine ist genau diese Verschmelzung. Eine Sprachschnittstelle im Zweifel mittlerweile, die man hat, die dann halt mir alle Fragen beantwortet. Und das andere ist, die Entscheidung dann tatsächlich auf den Assistenten zu übertragen.
Mhm.
Also buch mir das Ticket oder sowas in der Richtung. Also gar nicht mehr die Entscheidungsunterstützung zu nehmen und dann wie auch immer hinterfragen oder nicht.
Schlag mir Tickets vor, sondern
genau,
buch's mir.
Ja. Dann dem zu folgen. Das sind sicherlich zwei Sachen, die man schon wunderbar absehen kann.
Genau, und das andere natürlich, dass digitale Assistenten immer präsenter werden, was genau durch verschiedene Aspekte getrieben ist, durch steigende Komplexität, durch eine immer größere Datenverfügbarkeit, dadurch, dass immer mehr Prozesse einfach auch ins Digitale ja wandern. Digitale Verwaltung, erfreulicherweise ja sogar auch, dass auch da meine Prozesse zunehmend digital sind. Genau, und dass deshalb solche digitalen Assistenten ja potenziell auch immer mächtiger werden, weil sie einfach immer mehr Aspekte meines Lebens, immer mehr Entscheidungen in meinem Alltag bestimmen, einfach so ein ständiger Begleiter sind. Und was dann vielleicht auch noch verstärkt wird, kommt doch nochmal auf unser Navigationsbeispiel zurück. Ich könnte ja sagen, ja gut, den Weg zur Arbeit, den fahre ich jeden Tag, da brauche ich ja auch keine Navigations-App, da fahre ich einfach. Aber was ist, wenn das jetzt selbstfahrende Autos sind?
Hm.
Da kann man ja schon erwarten, dass die halt permanent auf Assistenz, auf Routenoptimierung angewiesen sind. Das heißt, dass es auch da einfach immer umfassender, immer weitgreifender wird. Und deshalb finden wir es ja auch so wichtig, dass man sich jetzt, wo diese Verbreitung immer mehr steigt, Gedanken darüber macht, was sind dann eigentlich die Werteinschreibungen? Was sind dann eigentlich die Interessen, die die Gestaltung dieser Assistenten leiten und die letztlich dann ja, wie schon gesagt, unsere Wahrnehmung unserer Umwelt, aber auch unsere Handlungen und letztlich damit auch unsere Gemeinschaft prägen. Und dass man sich darüber mal Gedanken macht und sich überlegt, wie könnte es vielleicht auch anders gehen? Wie könnte es vielleicht auch besser sein für unser Gemeinwesen?
Also jetzt wäre ein guter Moment, würdest du sagen, also wo man Weichen Absolut. Noch stellen kann, aber eben schon absieht, das sind auch wirklich, werden wichtige Weichen sein, sozusagen.
Ganz genau.
Ja.
Nach diesem wunderbaren Schlusswort habe ich jetzt noch zwei Kleinigkeiten, die ich dann loswerden.
Das war schon das Schlusswort.
Ich wollte aber auch noch sagen, Mike, was mich so beeindruckt hat, ist, dass ja, wir haben jetzt immer digitale Assistenten gesagt, manche sagen auch Digital Companions, also was ja wie so eine Art, weiß ich nicht, Wegbegleiter oder Buddy, ne, Freund sein kann, die werden ja auch immer anthropomorpher. Das ist ja auch eine Sache, ne? Ist es das, was du sagen wolltest, Mike?
Das war mein zweiter Punkt.
Aha, ja. Guck dann.
Mein erster, aber es hängt beides eng zusammen. Ja. Mein erster ist der Aspekt, den wir auch noch nicht so beleuchtet haben, ist Proaktivität. Also du sagst, meine Routine, Weg zur Arbeit, dann brauche ich ja keinen Assistenten. Da bin ich mir nicht sicher. Es gibt ja schon so Kalender, die mir dann sagen, oh, heute ist viel Verkehr, ich starte ein bisschen schneller. Das ist ja schon proaktiv, werde ich dann darauf hingewiesen. Und der weiß, ich mache normalerweise genau diesen Weg und muss dann oder kann dann darauf reagieren. Das bedeutet aber auch, dass ich ständig antitschbar sein muss und empfänglich sein muss für diesen Assistenten. Und man hat ja schon gesagt, mit Brille haben wir viel überlegt damals seinerzeit. In dem hat sich nicht so durch. Ich bin mir nicht sicher, wo da die Reise hingeht. Ich glaube, der Trend ist genau da, wo du es gerade beschrieben hast. Es wird immer körpernäher.
Ja.
Aber wo es letztlich endet, ich als Brillenträger hätte nichts gegen Brille, aber traue ich mich jetzt nicht mehr.
Wir haben aber letztens auch eine Folge gemacht zu Mixed Reality.
Yeah.
Brillen. Vielleicht haben sie ein Comeback, wir wissen es nicht. Ja, danke euch beiden. Heute ging es um digitale Assistenten, eine Live-Folge von der Smart Country Convention. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja. Vielen Dank dir.
Danke dir.
Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums Öffentliche IT, als Live-Aufzeichnung von der Smart Country Convention. Mit dabei waren Nicole Opieller und Dr. Mike Weber. Und die passende Publikation zu dem Thema, das White Paper mit dem Namen Das Gemeinwohlpotenzial digitaler Assistenten, das gibt's online unter öfit.de mit OE geschrieben. Wenn ihr uns gerne zugehört habt, dann empfehlt den Podcast weiter. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns abonnieren, kostenfrei auf Spotify, Apple und allerlei weiteren Portalen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, dann wieder ganz klassisch aus dem Studio. Ich bin Franziska Walser, bis bald.
Thank you.